Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Du machst das im Schlaf oder Schlafen ist die beste Medizin. Das sind nur zwei von unzähligen Sprichwörtern rund um die gesunde Nachtruhe. Warum guter Schlaf wichtig ist und was man machen kann, wenn man nicht zur Ruhe kommt, weiß Dr. Rainer Grübner. Er ist Chefarzt der Inneren Medizin an unserem Diakonieklinikum Bethesda in Freudenberg und außerdem Schlafmediziner. Ich bin Steffi Brendebach und ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Dr. Grübner.
Ja, hallo Frau Brendebach.
Jeder von uns schläft mal schlecht. Die einen haben Stress oder die anderen schieben es dann auf den Mond. Aber was sind eigentlich aus medizinischer Sicht die Hauptursachen für schlechten Schlaf?
Ja, mal schlecht schlafen ist nichts Schlimmes. Das haben wir alle tatsächlich. Das kann durch viele, viele verschiedene Ursachen kommen, genau wie Sie sagen. Die Hauptursachen für schlechten Schlaf kann man nachlesen in den amerikanischen Leitlinien. Das sind die weltweit führenden. Und wir kennen mittlerweile 88 schlafbezogene Erkrankungen, weshalb man schlecht schläft. Wir als Internisten und Lungenärzte, sogenannte Pneumologen, untersuchen davon die schlafbezogenen Atemregulationsstörungen. Das sind in unseren mitteleuropäischen Gefilden tatsächlich auch die häufigsten Erkrankungen. Wir gehen mittlerweile davon aus, dass ungefähr 15% der erwachsenen Bevölkerung in Mitteleuropa schlafbezogene Atmungsstörungen haben. Als ich damit anfing, vor fast 30 Jahren, haben wir gesagt 4-6%.
Woran liegt das, dass sich einfach mehr Leute melden? Oder ist es einfach anders geworden, dass man halt wirklich mehr Stress hat oder mehr Druck hat oder einfach nicht mehr so zur Ruhe kommt?
Stress hat damit wenig zu tun. Bei den internistischen Erkrankungen, die wir untersuchen und behandeln, hat es tatsächlich mit Lebensgewohnheiten zu tun. Die Menschen werden nach und nach immer schwergewichtiger. Und wir wissen, dass einer der Hauptrisikofaktoren für die nächtlichen Atemregulationsstörungen das hohe Gewicht sind oder medikamentöse Einflüsse. Menschen werden auch älter, ist ein Risikofaktor. Und sicherlich ist das Wissen um diese Krankheiten viel größer als damals. Man achtet viel früher drauf, man weiß, wann man dran denken muss und untersucht es viel häufiger bei mehr Menschen.
Warum ist es wichtig eigentlich, gut zu schlafen?
Gut zu schlafen ist deshalb wichtig, weil Schlaf ganz viele Reparaturen bei uns Menschen im Stoffwechsel, im Körper vornimmt. Im Schlaf regenerieren Immunzellen, im Schlaf regenerieren Zellen des Gehirns, des Nervensystems. Und Schlaf ist auch wichtig für die Erinnerung, für die Bildung von Gedächtnis. Wenn wir nicht ausreichend schlafen, wird nicht genügend Gedächtnis gebildet. Wir Menschen können nicht lernen, das, was uns ja von allen anderen Lebewesen unterscheidet, dass wir quasi denken können und das, was wir denken, auch erinnern.
Also es ist für den ganzen Körper wichtig, nicht nur für den, ja, für den Körper, sondern auch für den Geist dann.
Genau.
Sie haben eben mal gesagt, 88 Krankheitsbilder gibt's. Welches sind so die häufigsten?
Also das häufigste ist tatsächlich die schlafbezogene Atemregulationsstörung unter dem Stichwort Schlafapnoe. Man hat nächtlich Atemstillstände. Das ist das, was wir machen, was bei uns im Schlaflabor Brot und Butter bedeutet.
Da wacht man dann einfach auf, weil man meint, man erstickt, oder merkt man das gar nicht so?
Die Menschen erwachen meistens nicht mehr nachts. Der Schlafpartner beobachtet, dass der, der einen Atemstillstand hat, nicht atmet, dass er danach schnarcht, wenn er wieder wach wird. Bei Tag sind die Leute müde, schläfrig, konzentrationsgemindert und haben hohen Blutdruck, Diabetes, ganz viele Folgen. Die anderen häufigen Erkrankungen kommen sicherlich aus der Neurologie und Psychiatrie. Wir reden von Schlaflosigkeit, von der sogenannten Insomnie, wenn Menschen sagen, ich kann schlecht einschlafen, ich kann schlecht durchschlafen. Auch ein ganz, ganz häufiges Krankheitsbild. Wenn das in der Kindheit und Jugend beginnt, sprechen wir von den primären Störungen. Das gibt es tatsächlich, dass sich das ein ganzes Leben lang durchzieht. Wenn es im Erwachsenenalter erst eintritt, reden wir meistens von sogenannten sekundären Schlafstörungen. Das kann sein Stress, es kann sein, man schläft an einer befahrenen Straße, hat das Fenster auf, es ist draußen hell, es ist draußen laut. Oder aber man hat Schmerzen im Bein, dann schläft man schlecht. Es können ganz, ganz viele Ursachen sein.
Ab wann muss ich mir denn Sorgen machen? Ab welchem Zeitpunkt, wo ich selber feststelle, ich schlafe schlecht?
Eigentlich dann, wenn ich selbst Beschwerden habe. Also Beschwerden durch schlechten Schlaf sind Müdigkeit, Schläfrigkeit, was ich eben schon sagte, die Konzentrationsminderung, wenn ich auch das Gefühl habe, ich kann das, was ich sonst locker geschafft habe, nicht mehr schaffen. Ich kriege meinen Alltag nicht mehr auf die Reihe sozusagen. Oder aber wenn tatsächlich Symptome kommen, die ich eben schon nannte, hoher Blutdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und.
Was ist dann mein erster Gang? Wenn ich merke, hier stimmt was nicht, gehe ich dann erstmal zum Hausarzt?
Ja, das ist zum Teil ja im System auch vorgegeben, wie Kostenträger uns Möglichkeiten in der Medizin geben, dass man vorgehen kann. Der erste Gang ist zum Hausarzt. Der Hausarzt befragt Sie, der Hausarzt untersucht Sie, der Hausarzt gibt Ihnen vielleicht auch einen Fragebogen an die Hand, wo standardisiert abgefragt wird. Schlafmedizin, sagte ich eben schon, ist auch in der Neurologie und Psychiatrie verbreitet. Ein Psychiater leben mit solchen standardisierten Fragebögen und die hat man auch in die internistische Schlafmedizin übertragen, zum Teil abgespeckt. Und dann wird gefragt, wie das Schlafverhalten ist, wie Müdigkeit, Schläfrigkeit per Tag ist. Der sicherlich berühmteste und weitest verbreitete Fragebogen ist die sogenannte Epworth Sleepiness Scale, wo also Tagesschläfrigkeit abgefragt wird. Das sind ganz einfache Fragen, 8 Stück, zum Beispiel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie beim Fernsehen einschlafen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie beim Autofahren einschlafen, als Beifahrer beim Autofahren und. Und an dieser Skalierung, die dann durch Punkte, die man da erreicht, kommt, kann man das Risiko abschätzen, wie groß eine oder wie häufig eine schlafbezogene Atemstörung bei diesen Menschen vorliegt oder mit welcher Wahrscheinlichkeit sie zu erwarten ist.
Und ab wann komme ich dann zu Ihnen? Also diese Skala, die Sie ansprachen, ist wahrscheinlich, wenn man da drunter fällt, macht der Hausarzt irgendwas, gibt er dann mal ein Schlafmittel oder?
Naja, gut, der Hausarzt muss schon differenzieren, was liegt vor. Mhm. Ist es das, was wir untersuchen, Schlafapnoe, wäre ein Schlafmittel völlig falsch, wäre genau kontraproduktiv. Wenn es eine sogenannte Insomnie, eine Ein- oder Durchschlafstörung ist, dann ist das Schlafmittel potenziell das Richtige. Da muss der Hausarzt aber gut überlegen, was gebe ich. Man gibt heute nicht mehr die sogenannten Benzodiazepine oder Tranquilizer. Man gibt dann eher schlaffördernde Antidepressiva, wo man die Nebenwirkung nutzt. Die machen nicht abhängig in der Form, wie es die anderen machen. Wenn man Verdacht hat als Hausarzt, dass eine Schlafapnoe vorliegt, dann überweist man zum Facharzt oder zu einem Kollegen, der eine ambulante Screening-Untersuchung macht. Also die Atmung und Kreislaufwerte im Schlaf mit einem kleinen Gerät untersucht, zu Hause. Mhm. Und dann entscheidet dieser Kollege oder die Kollegin, ob man halt ins Schlaflabor soll. Und da gibt es ja mittlerweile in Deutschland 2 Schienen, die ambulanten Schlaflabore und die stationären Schlaflabore.
Bei Ihnen im Schlaflabor ist stationär, gell?
Ja, bei uns ist stationär.
Genau, und ist auch eines der größten hier im Umkreis.
Es ist das letzte im Umkreis, Frau Brendebach, ja. Also ich habe ja mal an anderer Stelle ein Schlaflabor mit aufgebaut, das mittlerweile nach meinem Weggang dort geschlossen wurde. Im Nachbarkreis, im Kreis Altenkirchen wurde ein Schlaflabor geschlossen. Das ehemals größte hier in der Region, in Klostergrafschaft, ist reduziert worden, in Lüdenscheid ist reduziert worden. Also Schlafmedizin im stationären Setting wird immer weniger.
Ich würde jetzt Lüdenscheid noch so ein bisschen zur Region mit umziehen, weil es sind 3/4 Stunde eigentlich, aber das ist schon ein sehr weiter Weg für die Patienten dann auch hier. Ja. Gell? Ja. Bei dem Stichwort Schlaflabor, da stellt man sich vor, irgendwelche Kabel, dann Sie haben auch mitgebracht uns die Masken, die wir dann auch zeigen werden bei Insta und bei Facebook. Kann man in so einem Schlaflabor eigentlich einschlafen?
Ja, natürlich. Also man kann immer und überall einschlafen. Das ist die Frage, wie man einschläft. Mhm. Die Menschen, die eine schlafbezogene Atmungsstörung haben, also Schlafapnoe, sind in der Regel so müde, dass sie überall einschlafen und auch mit störenden Fremdkörpern. Wir untersuchen die Menschen ja mit Signalaufnehmern wirklich vom Scheitel bis zum Schienbein. Wir müssen Schlaf registrieren mit Hirnnervenströmen, mit Augenbewegungen, mit Kinnmuskulatur. Wir müssen Atmung messen, Kreislauf messen und wir müssen am Schienbein die Bewegungen der Beine messen, wegen der sogenannten rastlosen Beine oder Restless Legs. Und die Menschen schlafen tatsächlich. Wenn es so ist, dass einer mal nicht schläft, das sehen wir ja an den Hirnströmen, dann machen wir eine zweite Nacht, weil es gibt den sogenannten First-Night-Effekt, dass man in der ersten Nacht doch gestört sein könnte durch die Apparatur. Und in der zweiten Nacht schlafen alle. Dann haben wir eine statistische Trefferquote von 95%, mit einer Nacht nur 75%. Und in der zweiten Nacht sagen wir dann 95 ist gleich 100, weil mehr kann man einfach da nicht machen.
Welche Diagnosen können Sie dann stellen? Ist das dann die Apnoe und Restless Legs? Das sind wahrscheinlich so die weit verbreitetsten auch, gell?
Genau. Ja, es ist halt so, wir machen tatsächlich auch eine ausführliche Anamnese. Wir befragen die Menschen nochmal. Wir erleben auch ganz selten mal noch vermeintliche Fehleinweisungen, dass für uns relativ klar ist, dass jemand nicht ins internistisch-lungenärztliche Schlaflabor gehört, weil er doch etwas hat, was in den neurologischen Formenkreis gehört. Das ist aber ganz, ganz selten. Zum einen, weil viel besser voruntersucht wird als noch vor 30 Jahren, als Schlafmedizin klinisch ganz neu war. Und weil wir in der Anmeldezeit dann auch schon abfragen. Der Mitarbeiter bei uns im Schlaflabor, ein nichtärztlicher Mitarbeiter mit extrem viel Erfahrung, fragt schon die wichtigsten Dinge ab und selektiert, wer darf kommen und wer darf nicht kommen. Und im Zweifelsfall fragt er uns Ärzte auch noch und ruft dann den vermeintlichen kommenden Patienten wieder an und sagt, nee, ist doch nichts für uns.
Wenn dann eine Diagnose gefallen ist, wie geht es dann weiter für die Patienten?
Dann entscheiden wir, wie behandelt wird. Hm. Entweder raten wir nur zur Änderung der Lebensführung. Es kommt immer darauf an, bei einer Schlafapnoe zum Beispiel ist es ein leicht, ein mittel, ein schwergradiger Befund. Wenn bei einem leichtgradigen Befund Risikofaktoren vorliegen, raten wir zur Eliminierung der Risikofaktoren. Das heißt, wir empfehlen Gewichtsreduktion, wir empfehlen das Schlafzimmer so zu gestalten, dass Schlaf gut ist, das heißt relativ kühl, absolut dunkel, geräuschlos, keine störenden Einflüsse. Wenn ein schwergradigerer Befund da ist, dann raten wir zur aktiven Therapie. Und aktive Therapie bei Schlafapnoe heißt dann auch in seltenen Fällen nur eine Vorschubschiene in den Mund einzulegen. Eine Vorschubschiene ist ein Teil, wo eine Schiene auf Oberkiefer, eine Schiene auf Unterkiefer liegt, gelenkig verbunden. Und das Prinzip ist, dass man den Unterkiefer nach vorne schiebt, um damit den Atemweg freizuhalten. Wenn es ein mittel- bis schwergradiger Befund ist, dann machen wir eine nächtliche Überdruckbeatmung. Und dafür sind die Masken, die wir gezeigt haben. Diese Masken sind quasi das Device, im Neudeutschen gesprochen, das auf der Nase oder im Gesicht sitzt und mit einem beweglichen Schlauch, mit einem kleinen Gerät verbunden ist, das nichts anderes macht als Überdruck erzeugen. Der Mensch atmet in der Regel selbst, gibt den Atemtakt vor und das Gerät stützt nur die Atemwege mit Luft, macht also eine sogenannte pneumatische Schienung.
Das hat man dann aber jede Nacht?
Das hat man jede Nacht. Das hat man jede Nacht, weil es ist eine rein symptomatische Therapie. Eine kausale Therapie gibt es nicht, es sei denn, man kann wirklich Risikofaktoren eliminieren. Ich erinnere mich an einen griechischen Mitbewohner hier in Deutschland, der 90 Kilo abgenommen hat. Der war die Schlafapnoe los. Andere Menschen auch, die nicht so schwergewichtig sind, schaffen geringere Gewichtsreduktionen und verlieren die Schlafapnoe auch.
Hm. Sie haben ja eben schon gesagt, ein paar Tipps zum gesunden Schlaf. Das dunkle Schlafzimmer, keine Geräusche. Dazu gehört ja auch, glaube, haben Sie auch empfohlen, auch nicht noch am Handy irgendwie rumspielen, genau, vorm Einschlafen, solche Sachen auch.
Also technische Geräte gehören nicht ins Schlafzimmer, kein Fernseher, kein Radio, eigentlich nicht das Handy. Ich gebe zu, mein Wecker ist mein Handy. Ja, das liegt also auch da, aber ich bin auch nicht schlafgestört. Ich habe kein Problem damit. Was auch noch wichtig ist, wenn Menschen tatsächlich Schlafstörungen haben, egal welcher Art, vor allen Dingen auch die sogenannten Insomniker, also die Menschen, die Ein- oder Durchschlafstörungen haben, sollte man so ein paar Dinge beachten. Abends keinen Sport treiben zu spät, weil wir Menschen schlafen ein, wenn die Körpertemperatur sinkt. Wenn wir abends Sport treiben, dann heizen wir quasi den Körper wieder auf und einschlafen ist erschwert. Man sollte abends keine schwere große Mahlzeit zu sich nehmen und vor allen Dingen auf Alkohol verzichten. Weil alle glauben, Alkohol fördert den Schlaf, aber Alkohol zerstört den Schlaf eigentlich. Alkohol fördert das Einschlafen, aber nach 4 Stunden ungefähr kommt die Gegenreaktion und der Schlaf wird ziemlich zerstört. Die Schlafarchitektur, wie wir sagen, wird tatsächlich so umgewandelt, dass das Gesamtresultat des Nachtschlafs schlechter wird.
Das sind ja eigentlich recht einfache Tipps auch.
Aber sind ganz, ganz viele, einfache Tipps.
Die meisten haben ja leider den Fernseher auch im Schlafzimmer.
Genau.
Ich auch.
Den Fernseher, vielleicht auch gerne noch das Abendbierchen oder.
Ja.
Und es ist nichts schwieriger, als die liebgewonnenen Gewohnheiten der Menschen zu ändern.
Wie sind Sie zur Schlafmedizin gekommen?
Dadurch, dass ich als junger Assistent 1991 einen Chefarztwechsel erlebte. Bei uns im sogenannten Stadtkrankenhaus in Siegen, also Teil des Kreisklinikums damals, kam ein Lungenfacharzt von der Uni Bochum. Und die Uni Bochum war eine der ersten Adressen mit einem Krankenhaus in Herne, also direkt benachbart, die Schlafmedizin im klinischen Alltag gemacht haben. Und damals war es dann so, dass der neue Chef 1991 im September kam und wir haben im Februar 92 angefangen, ein Schlaflabor aufzubauen. Wenn man heute zurückdenkt, ist das halt tatsächlich erlebte Geschichte. Damals waren halt die registrierenden Geräte noch Filzschreiber. Und wir mussten halt am nächsten Morgen auf sogenanntem EEG-Papier auswerten. Das heißt, wir mussten messen, wir mussten zählen und dann halt die entsprechenden Kennzahlen bilden. Heute macht das glücklicherweise alles der Computer.
Bei uns im Schlaflabor, wie viele Patienten werden da jährlich behandelt?
Also wir untersuchen 5 Tage in der Woche, auf allen 4 Plätzen immer. Wir haben in der Regel um die 800 Personen, die diagnostiziert und behandelt werden.
Das sind dann aber schon die, wo dann nicht mehr gesagt wird, das kann man mit einfachen Sachen machen.
Das sind in der Regel tatsächlich Leute, die bedeutsame Symptome haben. Ich kenne die Entwicklung tatsächlich seit 30 Jahren. Schlafmedizin im klinischen Alltag ist vielleicht eine Disziplin, die Mitte der 80er begonnen hat. Damals zum Beispiel an der Uni Marburg, gar nicht weit von uns, ein großes Schlaflabor war. Und die Patienten damals waren tatsächlich zum Teil auch gewohnheitsmäßige Schnarcher. Die schnarchten, aber hatten keine Atemstörung im Schlaf. Die sehen wir heute nicht mehr im Schlaflabor. Es wird viel besser voruntersucht. Die Kolleginnen und Kollegen draußen haben viel Erfahrung gesammelt, viel Ahnung. Und Schlafmedizin ist ja mittlerweile auch in den Ausbildungskatalogen an den Unis und in den Facharztausbildungen drin.
Wird das mehr werden auch in Zukunft?
Ich fürchte ja, da die Entwicklung im Alterungsprozess immer noch vorangeht. Menschen werden immer älter. Tatsächlich ist die Entwicklung, was das Körpergewicht angeht, noch im Steigen begriffen. Und damit werden wir halt immer mehr Patienten sehen, ja.
Der Leidensdruck der Menschen, haben Sie auch im Vorfeld erzählt, ist ja extrem hoch. Wenn ich immer müde bin oder wenn ich wirklich Angst haben muss, beim Autofahren einzuschlafen. Gibt es da ein paar Patienten, die Ihnen auch in Erinnerung geblieben sind, denen Sie geholfen haben?
Ja, sehr viele. Tatsächlich ist Schlafmedizin eine der dankbarsten Disziplinen in der inneren Medizin, auch bei uns Lungenärzten, weil die Menschen leiden sehr und sind dann, wenn sie beatmet werden, wenn es eine Schlafapnoe ist, was sie stört, sind in der Regel nach 2-3 Nächten wie ausgetauscht, sind besser belastbar, körperlicher aktiver, geistig wieder aktiver und vor allen Dingen ihr Risikoprofil wird deutlich reduziert. Schlafapnoe ist, wie eben schon mal gesagt, ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wir haben natürlich auch ein paar kasuistische Beispiele, ja, wo also Leute tatsächlich berichtet haben, dass ihr Leben wie ausgewechselt war.
Ist Ihnen da jemand ganz besonders auch in Erinnerung geblieben oder auch zwei?
Also ich erinnere immer einen ganz besonders. Ja. Einer der namhaften Siegener Hochschullehrer hatte eine Professur hier. Ich nenne mal nicht mehr Einzelheiten, weil man dann wüsste, wer es ist. Der fuhr morgens aus seiner Garage rückwärts raus, schlief während des Ausparkens aus der Garage ein und fuhr Nachbars Hecke um 10 Meter weg und kam dann ins Schlaflabor und wir diagnostizierten einen schwergradigen Befund einer Schlafapnoe. Wir haben in der Folgenacht beatmet. Nach 4 Monaten macht man ungefähr die erste Kontrolle und er kam wieder und sagte zu mir, Herr Grübner, wir sehen uns heute das letzte Mal. Ich sage, auch, das müssen wir nochmal besprechen. Er sagte, doch, es geht mir so gut, ich bin wie ausgewechselt. Da sage ich, ja, was hat sich denn geändert? Da sagt er, ich kann Ihnen nur sagen, wie mein Leben anders geworden ist. Wie hätte ich das vor 30 Jahren schon gemacht oder vor 20 Jahren? Wäre ich meiner Frau ein guter Ehemann gewesen, meinen Kindern ein guter Vater, meinen Studierenden ein guter Hochschullehrer und ich selbst hätte den Nobelpreis gewonnen. Da habe ich gesagt, jetzt mal halblang. Er sagt, so übertreiben wollen wir nicht. Aber es war tatsächlich so, er kam nie wieder. Ich habe ihn nochmal getroffen später und er sagte, ja, es geht mir herausragend gut.
Wenn Sie jetzt noch einen Tipp haben für die Leute, gerade wo Sie das sagten, das war jetzt nur Nachbars Hecke, aber das hätte ja auch schlimmer ausgehen können. Ja. Wann sollen die Leute sagen, ich lasse mich jetzt mal da wirklich untersuchen? Weil es gibt ja auch, wenn Sie sagen, der Schlafpartner sagt, da stimmt irgendwas nicht, aber es gibt ja auch viele, die alleine schlafen und das erstmal gar nicht mitbekommen mit den Aussetzern.
Also wenn ich die verschiedenen Krankheitsbilder da jetzt überdenke, für das, was wir machen, Schlafapnoe, also nächtliche Atemstörungen mit Müdigkeit und Schläfrigkeit bei Tag, dann wirklich, wenn entweder der Schlafpartner erzählt, was ist, oder wenn ich selbst merke, ich habe Probleme in manchen Situationen am Tag, nicht die Konzentration zu halten, die ich brauche. Es gibt tatsächlich regelhaft Leute, die sagen, ich bin beim Autofahren schon mehrfach eingeschlafen. Es gibt Leute, die sagen, ich bin halt in einem wichtigen Gespräch eingeschlafen. in Zeiten von Homeoffice relativ häufig sogar. Die anderen halt, wenn man von der sogenannten Insomnie widerspricht, also neurologisch-psychiatrisches Krankheitsbild, dann sollten alle die, die sagen, ich schlafe schlecht ein, ich schlafe schlecht durch und bin deshalb am nächsten Tag nicht mehr leistungsfähig, die sollten auch auf alle Fälle erst mal den Hausarzt aufsuchen. Also immer dann, wenn subjektives Leiden kommt, auf alle Fälle.
Mhm. Dr. Grüner, ich danke Ihnen für das schöne Gespräch. Wenn sich jemand noch mehr für dieses Thema interessiert, dann kann er gerne bei uns auch auf der Homepage gucken, www.diakonie-sw.de, oder ihr schreibt uns eine Mail an presse@diakonie-sw.de und wir freuen uns da immer auf Rückmeldungen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Auch Ihnen vielen Dank, Frau Brendebach.
Danke. Tschüss.
Sie hörten DISPOD, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.